Laudetur Jesus Christus. Menschen in der Zeit, heute mit Beate Rudolph, Deutsches Institut für Menschenrechte. Eine Sendung von Aldo Parmegiani.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wieder einmal stehen die Menschenrechte im Blickpunkt unserer Sendung. Diesmal haben wir Frau Professor Dr. Beate Rudolph gebeten, uns über diesen facettenreichen Themenbereich etwas aufzuklären. Beate Rudolph ist seit 4 Jahren Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Zuvor lehrte sie 6 Jahre als Professorin für öffentliches Recht und Gleichstellungsrecht an der Freien Universität Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Grund- und Menschenrechte. Ihre über 20-jährige Tätigkeit in Forschung und Lehre auf diesen Gebieten ergänzte sie durch praktische Erfahrungen in der Menschenrechtsarbeit im Direktorat für Menschenrechte des Europarates, als Vertreterin von Beschwerdeführern vor dem Europäischen Gerichtshof sowie in langjähriger ehrenamtlicher Arbeit innerhalb des Deutschen Juristinnenbundes. Das von Beate Rudolph geleitete Deutsche Institut für Menschenrechte hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass Deutschland die Menschenrechte kontrolliert und fördert. Frau Professor Rudolph, Sie sind eine reiche Quelle an juristischen Erfahrungen, vor allem auf dem Gebiet der Menschenrechte, von denen so oft die Rede ist. Es heißt, jeder Mensch kann sich auf die Menschenrechte berufen, also auf die Gleichheit, die Freiheit, die Existenzsicherung, deren Anspruch in ihrer Gesamtheit auch als menschliche Würde bezeichnet werden. Würden Sie diese Wertsetzungen noch einmal einzeln betrachten und kurz definieren?
Ja, sehr gerne. Jeder Mensch kann sich auf alle Menschenrechte berufen. Sie stehen ihm zu, also jeder Mensch kann in jedem Lebensbereich sein Leben selbst bestimmen. Das bedeutet, dass der Staat zum einen diese Freiheit schützen muss, also er darf zum Beispiel die Meinungsfreiheit nicht einschränken oder die Religionsfreiheit. Auch, dass der Staat die Menschen schützen muss, also zum Beispiel vor Gewalt durch andere. Und es geht darum, dass der Staat die Ausübung der Menschenrechte gewährleisten muss. Also er muss zum Beispiel ein Bildungssystem schaffen, damit das Recht auf Bildung verwirklicht werden kann. Und diese Rechte stehen allen Menschen gleichermaßen zu. Die Gleichheit ist gewissermaßen die Schwester der menschenrechtlichen Freiheit. Denn nur wenn alle die gleichen Rechte haben, dann ist auch die gleiche Würde aller Menschen anerkannt. Das, was die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte schon früh formuliert hat, als sie in ihrem Artikel 1 sagte, alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren.
Gelten die Menschenrechte wirklich für alle Menschen auf der Welt? Das würde ja bedeuten, dass die Menschenrechte von allen Menschen der Welt gleich aufgefasst und in gleicher Weise anerkannt werden. Ist das nicht eine etwas zu gewagte, ich würde sogar sagen weltfremde Weltanschauung? Was heißt Universalität der Menschenrechte, Frau Rudolph?
Nun, es gibt keinen Staat der Welt, der nicht mindestens einen internationalen Menschenrechtsvertrag unterschrieben hat und damit diese Menschenrechte auch für verbindlich erklärt hat. Und das bedeutet, jeder Mensch kann sich auch auf diese verbrieften Rechte berufen. Sicherlich gibt es Diskussionen über die Auslegung einzelner Rechte. Das wäre auch seltsam, wenn das nicht der Fall wäre. Aber wir erleben doch gerade auch in den Debatten in den Vereinten Nationen, in den Entscheidungen der internationalen Gremien einen Konsens darüber, was Inhalt der Menschenrechte ist. Und dort, wo es Dissens gibt, geht es darum, mit den besseren Argumenten sich durchzusetzen. Und die besseren Argumente sind die, bei denen die Menschenrechte nicht ausgelegt werden, sozusagen im Hinblick auf eine ganz bestimmte Ideologie, eine Weltanschauung, sondern dass dort, wo sie so ausgelegt werden, dass sie für alle Menschen eben gelten, unabhängig davon, was vielleicht die Mehrheit im Staat gerne als Lebensweise von Menschen etwa hätte. Insofern sind diese Debatten ganz normal. Die Universalität der Menschenrechte ist aber anerkannt worden von allen Staaten der Welt. Vor über 20 Jahren, 1993, auf der Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte, wo gesagt worden ist, bekräftigt worden ist feierlich, die Menschenrechte sind universell, sie gelten für alle Menschen, sie bedingen einander. Also man kann nicht nur ein Menschenrecht rausgreifen, sagen, das ist das wichtigste Menschenrecht, das anerkenne ich als Staat und andere Menschenrechte erkenne ich nicht an, sondern alle Menschenrechte gehören zusammen, weil sie die verschiedenen Facetten der menschlichen Persönlichkeit schützen.
Gelten die Menschenrechte auch in Notsituationen beziehungsweise in Kriegszeiten?
Ja, das hat der Internationale Gerichtshof in Entscheidungen und Gutachten sehr deutlich gemacht. Es ist zum einen so, dass die Menschenrechtsverträge das ausdrücklich festhalten. Sie machen sogar deutlich, dass bestimmte Menschenrechte auf keinen Fall im Kriegsfall suspendiert werden können. Also das heißt, ihre Geltung ausgesetzt werden kann. Das Diskriminierungsverbot gilt auch in Kriegszeiten. Das Recht auf Leben, das Folterverbot, das Sklavereiverbot, auch die Religionsfreiheit. Also der Krieg ist nicht Rechtfertigung für die Aufhebung dieser Rechte. Natürlich ist es so, dass die Menschenrechte im Krieg vielleicht anderen Beschränkungen unterliegen, denn das sogenannte Kriegsvölkerrecht, heute sprechen wir vom humanitären Völkerrecht, erlaubt ja die Tötung von Menschen unter bestimmten Bedingungen. Also Soldaten, die sich an das humanitäre Völkerrecht halten, werden ja nicht bestraft nach dem Krieg, wenn der Krieg vorbei ist, dafür, dass sie andere Soldaten oder auch Zivilpersonen getötet haben. Also insofern ist das humanitäre Völkerrecht eine Einschränkung der Menschenrechte, aber eben auch nur für einzelne Menschenrechte, aber die Rechte gelten insgesamt auch weiter in Kriegszeiten. Die Frage ist natürlich, ob sie durchgesetzt werden können. Das ist bei allen Menschenrechten, auch in Friedenszeiten, die große Herausforderung.
Gewisse Menschenrechte wie das Folterverbot oder das Sklavereiverbot oder die Diskriminierung allein wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechtes, der Sprache, der Religion, wie Sie sagten, oder der sozialen Herkunft gelten eben absolut. Das heißt, sie können unter keinen Umständen auch nicht in Notsituationen eingeschränkt oder gar aufgehoben werden. De facto werden diese Rechte jedoch andauernd und weltweit gebrochen. Das heißt, einige Staaten, die die Konventionen unterschrieben haben, scheren sich um diese Rechte. Stimmt das?
Ja, das ist das, sondern die zentrale Herausforderung der Menschenrechte und des Einsatzes für Menschenrechte. Der Staat ist derjenige, der durch die Menschenrechte verpflichtet ist. Er ist aber auch der, der die Machtmittel hat, die Menschenrechte zu verletzen. Und das ist ja auch gerade die Idee der Menschenrechte, dass sie die Macht des Staates begrenzen sollen, dass sie die Willkür des Staates verhindern sollen. Und deshalb kann man nicht erwarten, dass Menschenrechte von heute auf morgen umgesetzt werden, sondern wir brauchen in den Staaten der Welt eine Kultur der Menschenrechte. Das heißt, wir brauchen die Staatsorgane, die ihre Verpflichtungen anerkennen, also der Gesetzgeber, der Gesetze macht, die mit den Menschenrechten vereinbar sind, die Verwaltung, die diese Gesetze dann auch menschenrechtskonform anwendet und die Gerichte, die das unabhängig überprüfen. Das braucht es und es braucht eine Bevölkerung, die auch diese Menschenrechte immer wieder einfordert und zwar nicht nur, wenn sie für einen selbst bedroht oder beschränkt sind, sondern eben auch, es braucht auch den solidarischen Einsatz für die anderen, deren Rechte vielleicht eingeschränkt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass es in Gesellschaften große, starke Stimmen gibt, ob das Religionsgemeinschaften sind, ob das Nichtregierungsorganisationen sind, ob das Parteien sind, die sich eben auch auf die Menschenrechte berufen und vom Staat die Beachtung der Menschenrechte verlangen. Und das ist ein Prozess, der immer wieder stattfindet. Menschenrechte sind eine unabgeschlossene Lerngeschichte. Es muss immer wieder gelernt und verstanden werden, was die Menschenrechte vom Staat verlangen. Und der Staat muss, die Staatsorgane müssen verstehen, dass das ihre zentrale Aufgabe ist. Der Schutz der Menschenrechte ist der zentrale Staatszweck.
Menschenrechte, Frau Rudolph, werden also überall auf der Welt verletzt. Haben die Menschenrechte überhaupt eine Wirkung? Wer prüft denn, ob sich die einzelnen Vertragsstaaten an die Menschenrechte halten? Lassen sich im Rahmen der UNO eigentlich Sanktionen gegen einen fahrlässigen Staat oder deren verantwortlichen Politiker ableiten?
Ja, Menschenrechte haben eine Auswirkung. Sie verändern Politik in Staaten. Aber das muss natürlich eingefordert werden von den Akteuren, die ich eben genannt habe. Und es gibt internationale Kontrolle, etwa über die Vereinten Nationen. Es gibt wenig Sanktionen, die international gegeben verhängt werden können. Wir haben keine Weltpolizei, keinen Weltgerichtsvollzieher, der die Rechte durchsetzt. Staaten versuchen oder erleben auch den öffentlichen Druck, die Anprangerung als negativ. Und es gibt viele Anreize, also etwa in der Entwicklungszusammenarbeit, die ist ein Anreiz für Menschenrechtsschutz. Es gibt aber auch den Druck und die Anreize auf regionaler Ebene, etwa in der Europäischen Union, Kontrollmöglichkeiten. Und das sind verschiedene Mechanismen, die zusammenwirken. Aber letztlich kommt es darauf an, was im Staat selber passiert. Und dafür brauchen Menschen unsere Unterstützung, wenn in ihren Staaten die Menschenrechte systematisch verletzt werden.
Zwangsmittel wie etwa Boykotte oder gar militärische Aktionen, wie etwa jetzt im Irak, in Syrien, in der Ukraine, im andauernden Kriegsherd im Nahen Osten, müssen vom UNO-Sicherheitsrat ja genehmigt werden. Allerdings entscheiden hier nur selten die Menschenrechte als vielmehr jeweils die Politik. Was kann man dazu sagen, Frau Dr. Rudolph?
Sie haben recht, das ist eine große Schwäche des internationalen Systems. Wir haben aber auch kein besseres. Insofern müssen wir uns alle, die wir uns für die Menschenrechte einsetzen, auch dafür einsetzen, dass der Sicherheitsrat Menschenrechte maßgeblich bei seinen Entscheidungen berücksichtigt. Und mir scheint, wenn ich die letzten 10 Jahre mir anschaue, dass der Sicherheitsrat merkt, dass er Menschenrechte berücksichtigen muss, weil er sonst seine Legitimität verliert. Und die Anerkennung etwa auch der Schutzverantwortung der Vereinten Nationen als letztes Mittel, wenn einzugreifen, das heißt nicht notwendigerweise militärisch, aber einzugreifen, wenn schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen und der jeweilige Staat nichts tut, das ist ein großer Schritt nach vorne, der eben noch einmal unterstreicht, dass die Legitimität von Staaten davon abhängt, dass sie die Menschenrechte beachten.
Es ist bekannt, dass der Vatikan sich seit eh und je grundsätzlich für die Menschenrechte einsetzt. Er ist zwar nicht als Vollmitglied, aber als Beobachter in vielen internationalen Gremien vertreten und lässt als solcher seine Stimme, manchmal sogar die Stimme des Papstes selbst, zu Wort kommen. Wie schätzen Sie die Wirkung des Vatikans auf dem Gebiet der Einhaltung der Menschenrechte beziehungsweise des Friedens auf der Welt im Allgemeinen ein?
Ich glaube, dass der Vatikan eine sehr wichtige Rolle hat, dass der Einsatz für Menschenrechte sowohl gegenüber Staaten als auch auf der Ebene der Vereinten Nationen ganz wichtig ist, weil deutlich wird, dass eben neben den Staaten auch die Religionsgemeinschaften eine wichtige Aufgabe haben, für den Einsatz der Menschenrechte zu wirken. Und der Vatikan hat nun aufgrund seiner völkerrechtlichen Sonderstellung ja sogar einen Menschenrechtsvertrag unterschrieben, die Kinderrechtskonvention, was ein sehr großer Schritt gewesen ist, weil damit deutlich geworden ist, dass sich der Heilige Stuhl damit auch der internationalen Kontrolle unterwirft. Also das im Bereich der Menschenrechte. Und das stärkt natürlich Legitimität, wenn man nicht nur etwas von anderen einfordert, sondern sagt, dass man selbst eben auch gebunden ist.
Erst vor kurzem errichtete Papst Franziskus eine eigene Kommission zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch. Der Papst will damit deutlich machen, dass der Schutz von Minderjährigen nicht nur zu den Menschenrechten, sondern zu den vordringlichen Aufgaben der Kirche gehört. Welches Echo hat diese Entscheidung im juristischen Bereich Ihres Wirkungsfeldes ausgelöst?
Ich finde sie sehr positiv, denn sie zeigt, dass die Kirche das aufgreift, was der Kinderrechtsausschuss im Frühjahr kritisiert hat. Es geht ja darum, sicherzustellen, dass Missbrauch in der Zukunft nicht geschieht. Es ist auch wichtig, Missbrauch in der Vergangenheit aufzuarbeiten, zu fragen, ob die Betroffenen angemessene Wiedergutmachung erhalten haben und daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen, die Täter eben auch zur Verantwortung zu ziehen. Und insofern ist das ein ganz wesentlicher Schritt, denn der Schutz der Menschenrechte fängt natürlich bei den Kindern an.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Beate Rudolph, Deutsches Institut für Menschenrechte. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.